Talking Democracy, der MIDEM Podcast. In einer neuen Folge wollen wir sprechen über Fluchtmigration aus der Ukraine und die Aufnahme der Geflüchteten in Polen, in Ungarn und in Tschechien. Dabei sind drei Expertinnen von MIDEM, vom Mercator Forum Migration und Demokratie. Jena Althoff, die Expertin für Ungarn, Christina Schmeller, die Expertin für Tschechien und Marta Kosnowska, die Expertin für Polen. Wir werden sprechen über die Zahl der Geflüchteten, ihre Aufnahme, die Einstellungen der Bevölkerung und die Maßnahmen, die getroffen sind. Und am Ende werden wir uns fragen, gibt es Grenzen für die Aufnahme? Hat die Gesellschaft sich noch nicht erschöpft? Ist die Willkommenskultur in diesen Ländern nach wie vor so ausgeprägt wie am Anfang? Denn es ist überraschend, anders als 2015, 2016 sind die Geflüchteten aus der Ukraine in diesen Ländern willkommen geheißen. Der MIDEM-Podcast Talking Democracy. So, dann beginnen wir mit den einzelnen Ländern und wir beginnen mit den Ländern, die unmittelbar an die Ukraine grenzen und die in besonderem Maße von den Flüchtlingsströmen, den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine betroffen sind. Insgesamt sind mittlerweile mehr als 6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Ukraine geflüchtet. Polen, Tschechien, Ungarn sind die Länder, die nahe oder ganz direkt an die Ukraine grenzen. Und Polen ist besonders betroffen. Fangen wir mit Polen an. Marta Kosnowska, wie sind die derzeitigen Zahlen? Wie sind die Einstellungen? Wie wird über die Fluchtmigration in Polen diskutiert?
Ja, also herzlichen Dank. Also erst etwas über die Zahlen. Laut der polnischen Grenzschutz sind von der Ukraine nach Polen etwa 3,6 Millionen Menschen übertreten. Das sind die Daten von gestern. Und natürlich, das sind nicht nur die Geflüchteten, sondern auch Menschen, die hier und her, also die Helfer und so weiter, sind gleichzeitig auch die Daten von gestern, etwa 1,6 Millionen Menschen sind schon aus Polen Richtung Ukraine gegangen. Und das ist so ein Trend, der sich so gegen den 10. Mai angefangen hat, dass mehr Menschen Polen Richtung Ukraine verlassen als Ukraine Richtung Polen. Nichtsdestotrotz, es ist geschätzt, dass noch 1,5 oder ein bisschen mehr Menschen aus der Ukraine in Polen sich befinden. Davon 1,1 Millionen sind schon offiziell bei den Behörden registriert.
Ja, vielleicht habe ich noch eine kurze Rückfrage. Das sind die Zahlen vom 24. Mai. Ganz generell, wie kommt es eigentlich, dass so viele Menschen aus der Ukraine nach Polen geflüchtet sind? Sie hätten ja auch nach Ungarn oder direkt viel weiter nach Westeuropa flüchten können. Gibt es ein besonderes Verhältnis der Nähe, außer der geografischen, zu der Ukraine?
Ja, gibt es. Also eine Sache ist natürlich ganz einfach. Das ist eine von den längsten Grenzen, die Ukraine hat. Und es gibt einfach 8 Grenzüberschreitungen, also 8 Stellen, wo man einfach die Grenze zu Polen überschreiten kann. Das ist zum Beispiel im Vergleich zu der Slowakei, wo es nur eine gibt, natürlich viel größer. Das heißt einfach, die Geschwindigkeit einfach der Flucht kann einfach besser passieren, weil man einfach mehrere Punkte hat, wo das passieren kann. Aber natürlich die historische und kulturelle Nähe zwischen den Ländern ist natürlich nicht zu überschreiten. Es ist auch eine Sache, dass in Polen eine von den größten ukrainischen Diaspora lebt. Und das ist auch eine frische Diaspora. Also die Arbeitsmigration aus der Ukraine ist so gegen 2009 bis 2012 richtig in Polen angefangen. Das heißt, dass auch schon vor dem Anfang des Krieges zwischen 1,5 bis 2,5 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen schon in Polen lebten. Das hieß, man hat einfach sehr viele Kontakte. Natürlich kommen auch noch dazu Sachen wie, die Sprachen sind relativ nah. Das heißt, man kommt relativ einfacher.
Ja, vielen Dank. Polen und auch Ungarn sind ja beides Länder, die sich nicht sehr hervorgetan haben nach 2015 und 2016 in der Aufnahme von Geflüchteten, die beispielsweise aus Afghanistan oder Syrien oder Irak kamen. Und in Polen ist es anders, in Ungarn scheint es auch anders zu sein. Jena Althoff ist die Expertin, Spezialistin, die sich damit befasst hat. Wie sind die gegenwärtigen Zahlen und wie ist auch die Bereitschaft, weiterhin aufzunehmen?
Ja, danke für die Frage. Also mit Stand vom 23. Mai diesen Jahres waren fast 650.000 Grenzübertritte verzeichnet aus der Ukraine Richtung Ungarn. Das ist eine relativ hohe Zahl dafür, dass es wirklich nur eine kleine Grenze gibt mit wenigen Grenzübertritten zwischen Ukraine und Ungarn. Zu Beginn des Kriegs, also bei Kriegsausbruch und in den ersten Kriegstagen, war an diesen Grenzübergängen auch keine Überquerung per Fuß möglich. Das erklärt, dass die Zahlen längst nicht so wie in Polen diese Dynamik entfalteten oder diese massive Zunahme an Grenzübertritten zu verzeichnen war wie in Polen. Letztendlich also für Ungarn ist es aber auch wichtig festzuhalten, dass nicht nur direkte Grenzübertritte aus der Ukraine nach Ungarn stattfinden, sondern in den ersten Kriegstagen nicht, aber seit März vermehrt auch von Rumänien nach Ungarn. Also dass Personen, die erst aus Ukraine geflüchtet sind, nach Rumänien geflüchtet sind und dann weiter fliehen nach Ungarn. Der UNHCR schätzt, dass das noch einmal 450.000 zusätzliche Personen sind, womit wir mit den 650.000 direkten Grenzübertritten dann auch tatsächlich auf 1,1 Millionen Geflüchtete in Ungarn kommen, was dann doch eine sehr hohe Zahl ist. Für Ungarn selber lassen sich keine Zahlen nennen über die Rückkehrmigration. Es gibt Vermutungen allerdings darüber, dass sehr viele dieser geflüchteten Personen weiterreisen. Also ich denke, dass auch in Polen zu verzeichnen gewesen ist, dass viele nach Westeuropa weiterreisen oder auch in die USA, Kanada, Großbritannien. Auch hier gibt es nur Vermutungen. Der UNHCR geht hier davon aus, dass es bis zu 3/4 der Personen sein werden, die weiterreisen. Die sehr niedrige Zahl an Anträgen auf temporären Schutz in Ungarn spricht auch dafür, dass von dieser hohen Zahl ursprünglich nach Ungarn geflüchteter Personen relativ wenige im Land verbleiben werden.
Und wie erklären wir für Ungarn doch die vergleichsweise offenen Arme, mit denen Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen werden? Mhm. Ist Orbán ein Freund jetzt der Geflüchteten?
Ich denke, dazu lassen sich zwei Punkte sagen. Zum einen, dass es auf ukrainischer Seite in der direkten Grenzregion zu Ungarn, das ist eine Region, die heißt Transkarpatien, sich eine sehr große, ungarische Diaspora befand oder ethnische Ungarn, Ungarinnen, die auch häufig einen ungarischen Zweitpass besitzen. Alleine seit Machtergreifung oder Wiederwahl der Fidesz im Jahr 2010 wurden über 130.000 ungarische Zweitpässe an Personen in diesem ukrainischen Grenzgebiet ausgehändigt. Und natürlich kann diesen Personen mit einem ungarischen Pass der Grenzübertritt gar nicht verwehrt werden. Also die haben auf jeden Fall ein offenes Willkommen gefunden in Ungarn. Und der zweite Punkt, den ich auch anmerken würde hier, ist, die einfach die Zusammensetzung der Geflüchteten. Also es handelt sich um Personen, die wahrscheinlich eher christlichen Glaubens sind, auch vom Aussehen her eher hellhäutig und deswegen den Stereotypen in Ungarn widersprechen. Also beziehungsweise der nicht in dieses Muster fallen, was in Ungarn abgelehnt wird. In Ungarn gibt es einen starken Diskurs der Islamisierung oder Überfremdung. Der konnte mit dieser Personengruppe von Geflüchteten nicht bedient werden oder konnte nicht reaktiviert werden.
Ja, vielen Dank für diese erste Schilderung der Situation in Ungarn. Dann kommen wir zu einem weiteren Land, welches auch zur sogenannten Visegrad-Gruppe sich selbst zählt, beziehungsweise selbst Bestandteil davon ist, nämlich Tschechien, nicht unbedingt das Grenzland zur Ukraine, aber doch auch sehr stark jetzt in Anspruch genommen von Geflüchteten. Und Christina Schmeller hat sich mit Tschechien befasst. Sie selbst ist auch stämmig aus Tschechien, ist Tschechien und weiß genau Bescheid. Bitte, Frau Schmeller.
Also was die Geflüchtetenzahlen anbelangt, möchte ich vielleicht zwei Zahlen referieren. Zum einen die Zahl von 355.000 Personen aus der Ukraine, die die tschechischen Behörden registriert haben und denen sie einen sogenannten Schutzstatus ausgestellt haben, einen Sonderschutzstatus, der sie sozusagen befähigt, sich in der gesamten EU für ein Land zu bewegen und den Schutz zu genießen und diverse andere Rechte zu bekommen. Und zum anderen eine Zahl, die das tschechische Innenministerium vergangene Woche veröffentlicht hat, nämlich die Zahl von 140.000 Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich seither wieder aus Tschechien wegbewegt haben. Nachdem Tschechien umschlossen ist von Staaten im Schengen-Raum, kann man nicht genau sagen, in welche Richtung diese Personen gereist sind, ob sie also beispielsweise zurück in die Ukraine gegangen sind oder weiter westwärts. Aber das bedeutet, dass sich de facto derzeit in etwa 210.000 Geflüchtete aus der Ukraine auf tschechischem Boden befinden.
Was kann man sagen über die Einstellung der Bevölkerung? Gibt es da Zahlen? Gibt es da eine richtige Willkommenskultur?
Tatsächlich ja. Also es gab schon im Februar eine Ad-hoc-Umfrage, in der 69% der Befragten geantwortet haben, dass alle Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen werden sollten von der Tschechischen Republik. An diesen Zahlen hat sich auch nach 1,5 Monaten, also im April, als die nächste repräsentative Umfrage durchgeführt wurde, nichts geändert. Nach wie vor waren in etwa 70% der Befragten eher dafür oder dafür, dass alle ukrainischen Geflüchteten aufgenommen werden. Und das sind natürlich unglaublich hohe Zustimmungswerte, wenn man gerade, wie Sie vorhin auch schon angedeutet haben, die Ereignisse vor Augen hat von 2015 und der sogenannten Flüchtlingskrise aus arabischen Ländern und aus Nordafrika.
Lass mir noch mal kurz vergleichen. Also alle Länder, die 15, 16 sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie die Quoten der Aufnahme abgelehnt haben, auch sonst äußerst kritisch waren gegenüber der Migration, sind jetzt sehr bereit aufzunehmen. Das liegt, wie schon gesagt wurde, zum Teil an kulturellen Faktoren, weil man sich den Geflüchteten kulturell nahe weiß. Es geht aber auch sicherlich darauf zurück, wie im Fall Polen, dass viele schon vorher aus der Ukraine in Polen gearbeitet haben. Hat das auch damit zu tun, spielt das eine Rolle im öffentlichen Diskurs, dass die drei Länder eigentlich auch die russische Militäraktion generell und unisono verurteilen, dass sie in Russland den Aggressor sehen und ja eigentlich auch aus historischen Gründen gerade gegen Russland erhebliche Vorbehalte hatten und sich ohnehin ja auch schon für stärkere Unterstützung von Seiten des Westens gegen Russland auch in militärischer, verteidigungs- und sicherheitspolitischer Hinsicht gewünscht hatten. Spielt das antirussische Sentiment eine Rolle in Polen, in Tschechien oder auch in Ungarn?
Ja, natürlich die Frage Russlands ist besonders relevant. Allerdings würde ich das gerne in so zwei Themenbereichen teilen. Also das eine Sache, also Russland ist ein klarer Aggressor. Das ist auch die Sache, dass wenn man zum Beispiel das mit der Situation in Syrien vergleicht, wo die Situation deutlich komplexer war und man wusste eigentlich nicht, okay, wer mit wem, wegen was, für was, gegen was da kämpft und wer eigentlich hier die Opfer ist und wer nicht, das war nicht klar. Also auch weil der durchschnittliche Pole über Syrien wenig oder nichts weiß. Im Fall der Angriff an der Ukraine kann man ganz deutlich sagen, okay, wer ist hier der Aggressor, wer ist hier die Opfer? Und das hat auch so eine Rolle, weil wegen der Mobilmachung in der Ukraine dürfen einfach Männer über 18 bis so etwa 60, das Land nicht verlassen. Das hieß, die Menschen, die geflohen sind, waren tatsächlich Kinder, Frauen, ältere Menschen oder Menschen, die sonst nicht kampffähig waren. Und natürlich, das hat so schon eine Rolle, dass man einfach sieht, okay, da fliehen einfach Frauen mit Kindern. Und polnische Bevölkerung, auch wenn sie sich modernisiert, noch so ein bisschen traditionell denkt. Also das ist auch diese Sache, dass man konnte wirklich einfach diese die Opfer, also die traditionelle, den traditionellen Bild der Opfer einfach in den Menschen, die tatsächlich angekommen sind, einfach wiedererkennen. Und die zweite Sache ist die historische Sache. Und natürlich, ich glaube, das ist so ein Thema, das im Westen Europas oder im Westen allgemein nicht so wirklich wahrgenommen ist, dass ziemlich ein großer Teil der Geschichte des Regions der Mittel- und Osteuropa ist eigentlich ein Kampf gegen der imperialistische Politik von Russland oder russische Zardom und so weiter. Und natürlich, Polen hat hier deutlich gelitten. Und da würde ich auch sagen, vielleicht, dass die Polen einfach so viel stärker reagiert haben, zum Beispiel Ungarn, hat auch teilweise damit zu tun, dass sozusagen diese alte nationale Trauma, die da bewirkt wurde, hat weniger mit den sowjetischen Zeit einfach nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so ein Satellitland war, zu tun, sondern vielmehr mit dem 19. Jahrhundert und also 19. Jahrhundert ist die Zeit, wenn sich die nationale Identitäten, die moderne nationale Identitäten bilden und natürlich die polnische wurde zurzeit unter Russland gemacht, unter der Teilung Polens und hier kann man auch ziemlich klar erkennen, Polen reagiert hier ähnlich wie die baltischen Länder, die auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Also hier ist einfach so eine existenzielle Angst der Nation bewegt. Also okay, das ist wieder die Macht, die früher einfach die Existenz unserer Nation bedroht hat. Und die machen jetzt einfach den Ukrainen das, was uns auch angetan wurde. Und ich glaube, hier ist einfach eine sehr starke Reaktion.
Ganz anders scheint das ja in Ungarn zu sein. Zumindest Orban distanziert sich nicht so deutlich von Putin, wenn er sich überhaupt distanziert. Wie ist das da, Frau Althoff?
Ja, tatsächlich könnte man in Ungarn von einer ähnlichen Ausgangssituation ausgehen wie in Polen. Die Ungarn haben eine ganz eigene Erfahrung mit Sowjetherrschaft gemacht, haben auch mit 1956 eine eigene Erfahrung damit gemacht, wie ein prodemokratischer Aufstand oder eine prodemokratische Bewegung durch Sowjettruppen blutig niedergeschlagen wird. Ausgehend von dieses Ereignis 1956 wird auch gedacht. In Ungarn, also das ist in der Erinnerungskultur präsent. Es hat aber nicht dazu geführt, dass sich die Regierung in besonderem Maße gegen Russland gestellt hätte. Im Gegenteil, aus dieser Erfahrung von 1956 und auch aus der Erfahrung von 1848 wird im aktuellen Diskurs eher ein Gebot der Nicht-Einmischung herausgezogen. Und zwar hat sich die ungarische Regierung seit Konfliktbeginn so positioniert, dass es sich um einen ukrainischen-russischen Konflikt handeln würde, in den es sich nicht einmischen möchte. Entsprechend wird, anders als zum Beispiel in Polen, Russland nicht im offiziellen Diskurs als Aggressor zum Beispiel bezeichnet. Und Ungarn erlaubt zum Beispiel keine Waffenlieferung durch sein Gebiet in Richtung Ukraine. Es wird sich auch gegen Stationierung von NATO-Truppen auf ungarischem Boden ausgesprochen. Also Ungarn hat da tatsächlich einen Sonderweg in den Visegrad-Staaten eingeschlagen, in dem es sich aus dem Konflikt raushalten möchte. Anders als zum Beispiel auch die polnischen, tschechischen oder slowakischen Amtskollegen von Orban, ist Orban selber nicht nach Kiew gereist, um sich mit dem dortigen...
Ist der deutsche Bundeskanzler ja auch noch nicht.
Ja.
Aber das sind wieder besondere Lagen.
Ja.
In Tschechien ist es vielleicht auch so. Nicht? 1968 ist auch immer noch im Hintergrund, vielleicht ja auch 1938, das Bewusstsein, dass man seine Autonomie gegen Aggressoren von außen eigentlich ja behaupten muss, aber vielleicht aus verschiedenen Gründen doch zu klein ist, das zu schaffen. Jetzt die große Solidarität mit der Ukraine. Lässt sich das so zusammenfassen, Frau Schmiller?
Ich glaube, das haben Sie tatsächlich sehr gut zusammengefasst. Also das war ja auch von Anfang an, waren das zwei historische Legitimationsnarrative, die von den tschechischen politischen Eliten präsentiert wurden. Zum einen, was Sie angesprochen haben, 1938, also das sogenannte Münchner Abkommen, wo Teile der Tschechoslowakei dem Deutschen Reich zufielen, ohne dass sich der Westen besonders interessiert hätte, sie zu verteidigen. Das zweite große historische Moment, 68, wo der Prager Frühling vom Warschauer Pakt niedergeschlagen wurde. Also eine ähnliche Erfahrung, wie Ungarn 56 gemacht hat. Und das ist in Tschechien tatsächlich sehr präsent und wird im Diskurs auch immer wieder akzentuiert. Und zum anderen, und da würde ich tatsächlich das Argument meiner polnischen Kollegin nochmal stark machen wollen, ist es tatsächlich ein anti-imperialer Reflex. Also vielleicht nicht in erster Linie ein antirussischer, sondern tatsächlich ein, wir wollen kein Spielball mehr sein, beziehungsweise kann keine andere postsowjetische Nation sollte ein solcher sein. Und deswegen stehen wir zu 100% hinter unseren slawischen Brüdern und Schwestern.
Ja, wir wollen jetzt in einer nächsten Runde, nachdem wir über die Unterschiede, aber auch die großen Gemeinsamkeiten der drei Länder gesprochen haben bei der Aufnahme der Geflüchteten, fragen, wie die Herausforderungen mit der hohen Zahl an Geflüchteten eigentlich bewältigt worden sind. Wie war die Erstaufnahme? Gibt es ausreichend Wohnungen auf einem entsprechenden Markt? Gibt es eine Integration in den Arbeitsmarkt? In Polen war sie ja vorher schon auch für viele vollzogen. Und wie ist die gesundheitliche Versorgung? Fangen wir mit Polen wieder an. Marta Kosnowska, wie war es oder wie ist es?
Es ist glücklich, dass wir heute die Aufnahmen machen, weil gestern am 24. Mai ist eine erste Umfrage unter der Geflüchteten aus der Ukraine erschienen. Und tatsächlich, das ist ganz, ganz, ganz interessant, dass über die Hälfte der Menschen, die geflüchtet sind, wollen eigentlich arbeiten. Also 71% finanzieren sich schon selbst. Also entweder sind arbeitstätig oder haben noch irgendwelche Gelder, also Sparungen oder sowas. Also 83% arbeitet noch nicht. Und die zwei großen Gründe, die genannt werden als Hürden, ist eine Sprachkenntnisse, aber dann 78% sagt, dass sie Polnisch lernen wollen und das für die ukrainischen Menschen relativ schnell läuft, weil die Sprachen sehr nahe liegen. Und die zweite Sache ist Kinderbetreuung, weil natürlich über 60% von denen, die bisher in Polen registriert sind, sind tatsächlich Kinder bzw. Menschen, die schon im Pensionsalter sind. Der Stand habe ich auch von gestern, von dem Innenministerium, da sind die Statistiken, also was heißt, dass die Menschen registriert sind, weil dadurch, dass Polen eine relativ, lockere Grenzpolitik mit der Ukraine hat, das hat auch mit dieser Arbeitsmigration zu tun. Es war früher relativ einfach, aus der Ukraine nach Polen, um zu arbeiten zu kommen, aber auch Bildungsmigration war auch relativ breit. Und die Situation war so stark und massiv war, dass niemand hat daran gedacht, irgendwelche Statistiken an der Grenze zu machen. Das Einzige, was wir haben, war wirklich, wie viele Menschen die Grenze überschritten haben und viele davon einfach den ukrainischen Pass besitzen, was eigentlich nicht besonders viel aussagt. Und dann die Registrierung, das ist der sogenannte PESEL-Nummer, das ist eine Identifikationsnummer in Polen, die sozusagen bei den Behörden die Nummer der Person ist. Und das braucht man auch für alles, auch für irgendwelche wohlfahrtsstaatliche Sachen, Leistungen, das braucht man für Arbeitserlaubnisse, das braucht man einfach. Und es sind 1,1 Millionen Menschen, die diese Nummer schon haben. Davon 460 sind in den sogenannten Produktionsalter, das ist zwischen 18 und 95 für Frauen und 46 für Männer. Also das ist so die nicht Kinder sind und auch nicht im Pensionsalter sind. Und davon, also von diesen 460.000, schon 160 arbeitstätig ist. Also wir reden einfach von einer Kriegsmigration, die nicht mal 3 Monate alt ist und schon so viele Menschen eine Arbeit gefunden haben. Also wir wissen noch nicht, welche Arbeit das ist, ob die Menschen, die hoch ausgebildet sind und dann irgendwo einfache Arbeitsleistungen. Also wir wissen nicht, ob die unterqualifiziert arbeiten oder sowas, das wissen wir ja noch nicht. Nichtsdestotrotz, sehr viele haben schon eine Arbeit gefunden. Das ist auch die Sache, dass der polnische Arbeitsmarkt, es ist geschätzt, dass so etwa 700.000 Stellen offen hat. Allerdings, da gibt es so eine bestimmte Diskrepanz, dass viele sind traditionell männliche Berufe sind und die Fluchtmigration ist überwiegend weiblich. Bisher sieht es relativ gut aus.
Gibt es denn auch so etwas wie Anwerbungsoffensiven, dass also jetzt Unternehmerin oder Unternehmer, Selbstständige oder der polnische Staat bewusst auf die Geflüchteten zugeht und sagt, wir bieten euch etwas an? In Deutschland gibt es teilweise in den einzelnen Ländern solche Aktionen.
Also ich würde sagen, dass es, also ja, aber vor allem private Initiativen beziehungsweise Initiativen der Unternehmer, das ist schon, also wie gesagt, es fehlen einfach ziemlich viele Arbeitskräfte in Polen und dann sehr viele Unternehmer werben so gezielt nach Ukrainer und Ukrainerinnen, die einfach sagen, okay, wir brauchen Mitarbeiter und es schadet eigentlich nicht, wenn wir einfach diese Stellen direkt einfach bei den Menschen anwerben, die das brauchen. Das ist ein Win-Win. Also es wird auch so ein bisschen so Arbeitsangebote zu geben, gilt auch so ein bisschen als helfen. Also die letzten 3 Monate in Polen waren wirklich, also ich will nicht sagen verrückt, aber schon, das war so ein Karneval der Solidarität. So was gab es in Polen wahrscheinlich seit 1980, also seit der ersten Solidarität, großgeschrieben Solidarität, nicht.
Fangen wir vielleicht mal, wenn Sie erlauben, mal eben auch, was die Arbeitssituation Geflüchteter in Tschechien und in Ungarn angeht. Frau Althoff, gibt es in Ungarn eigentlich offene Stellen, die jetzt von Geflüchteten schon gesucht und vielleicht auch besetzt sind? Weiß man darüber etwas?
Also es gibt in Ungarn grundsätzlich offene Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Also es gibt einen Arbeitskräftebedarf, eine Arbeitskräftenachfrage. Es gibt von der ungarischen Regierung selber eine Initiative, um die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten zu fördern. Und zwar sieht die folgendermaßen aus, dass das Außenwirtschaftsministerium einen Zuschuss an den Arbeitgeber, an den Arbeitgebenden von bis zu 50% der Wohnkosten und einen Fahrtkostenzuschuss gewährleistet. Und zwar insgesamt in Höhe von maximal 60.000 Forint. Das klingt jetzt sehr viel, das sind ungefähr 160 Euro. Und will damit einen Anreiz geben, dass Arbeitgeber besonders für Geflüchtete Stellen schaffen, beziehungsweise Stellen mit Geflüchteten besetzen. Anders als in Polen ist es aber leider so, dass die ungarische Sprache sehr anders ist und es doch für Geflüchtete, die jetzt nicht den ethnischen Ungarinnen aus Transkarpatien zuzurechnen sind, doch mit einer Sprachbarriere zu kämpfen haben und das sicherlich auch noch ein Hindernis bei der Arbeitsmarktintegration dieser Geflüchteten darstellen wird.
Und in Tschechien?
In Tschechien
Bedarf eigentlich an Arbeitskräften, weil es ein prosperierendes Land ist. Ne?
In Tschechien ist die Arbeitsmarktsituation vermutlich am günstigsten von allen hier besprochenen Ländern. Also Ende Februar hieß es seien in etwa 300.000 Stellen vakant. Und aktuell, also Zahlen von Mitte Mai, kann ich sagen, dass das Innenministerium gemeldet hat, dass 57.000 ukrainische Staatsangehörige bereits in Lohn und Brot stehen. Und tatsächlich habe ich auch die Information, dass die meisten von ihnen im Bausektor, in der Produktion, als Putzkräfte oder im Gesundheitsbereich tätig sind. Das heißt, es handelt sich meistens tatsächlich um den Niedriglohnsektor. Und das ist angesichts dessen, dass ein Drittel der Personen, also der erwachsenen Personen, einen Hochschulabschluss hat, die nach Tschechien gekommen sind. Natürlich schon auch ein Problem, weil diese Personen zum einen nicht Tätigkeiten nachgehen, die ihrer Qualifikation entsprechen und zum anderen natürlich auch die Situation auf dem tschechischen Arbeitsmarkt insofern verschärfen, weil sie ganz leicht zu einem Race to the Bottom führen können. Das heißt, dass dass der Lohn im Niedriglohnsektor sozusagen noch stärker gedrückt werden kann von den Arbeitgebern, als das sowieso schon sehr häufig der Fall ist.
Ja, ich möchte doch noch mal eine Frage aufwerfen, weil bei den Arbeitsmarkt Problem oder bei dem Versuch eben in den Aufnahmeländern Geflüchtete aufzunehmen, auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, stellt sich ja eine ambivalente Situation. Einerseits hat man Interesse, die Arbeitsstellen zu besetzen. Andererseits ist das natürlich auch ein Abzug von Arbeitskräften auch aus der Ukraine, auch mittelfristig oder langfristig. Das, was man gemeinhin dann Brain Drain nennt in der Migrationsforschung. Und zum anderen wird auch immer wieder das Argument gebracht, ja, die vielen Geflüchteten wollen ja ganz schnell wieder zurück, was sozusagen eine gewisse volatile, prekäre Beschäftigungssituation dann eigentlich nur ermöglicht. Gibt es darüber in den Ländern eine Diskussion? Man weiß, dass in Deutschland darüber nicht offen, aber hinter den Türen doch diskutiert wird. So sehr die einen eben Personal haben wollen, so sehr sagen die anderen, sie bleiben sowieso nicht hier und deshalb lohnt sich das nicht. Wie ist das in Polen?
Tatsächlich, also vielleicht, wenn es um Zahlen geht, da verweise ich nochmal an die Umfrage von ARC Rynek und Opinia unter der Geflüchteten aus der Ukraine. Und davon, von den befragten 27% wollte in Polen bleiben, auch wenn der Krieg zu Ende kommt. Und das waren vor allem jüngere Menschen und die schon arbeitstätig sind. 58% sagt, dass sie in Polen bleiben wollen, solange der Krieg dauert. Danach haben sie vor, zurück in die Ukraine zu gehen. Entweder sofort oder irgendwie so 2-3 Jahre hier zu bleiben und dann doch zurückzukommen. Natürlich, das ist auch so eine ambivalente Situation in Polen, was die Interesse angeht, weil in den wirtschaftlichen Interessen von Polen natürlich ist, dass die Menschen hier bleiben und den Arbeitsmarkt verstärken. In den geopolitischen Interessen von Polen ist es aber so, dass die Menschen zurückkommen. Also in den geopolitischen Interessen von Polen ist eine starke Ukraine absolut wichtig. Und natürlich, je mehr Menschen aus der Ukraine fliehen, desto schwächer wird wirtschaftlich, aber auch politisch Ukraine. Es ist auch sehr möglich, dass die Menschen, die wirklich in Polen bleiben, da sind die in Großstaaten die besser ausgebildet, die Progressiven, die Offenen. Das heißt, es besteht auch ein Risiko, dass die Ukraine wieder Richtung Moskau sich wendet. Und das ist besonders nicht in Polen gewollt. Also da ist so eine gewisse Diskrepanz, was man eigentlich will. Aber das Ganze ist einfach sehr stark davon abhängig, wie lange der Krieg dauern würde. Natürlich, das ist auch ganz klar, dass je länger Menschen hier bleiben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie noch zurückkommen, weil sie hier schon Freunde bekommen, Familien gründen. Wenn die Kinder zur Schule gehen, dann ist es natürlich noch schlimmer, zurückzugehen. Deshalb ist es noch offene Ende.
Gibt es ähnliche Diskussionen, wie ich sie vorhin skizziert habe, in Ungarn, Frau Althoff, oder?
Also für Ungarn, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, Ungarn sieht sich selber eher als Transit, denn als Aufnahmeland, hat entsprechend ja die Weiterreise auch vieler Geflüchteter unterstützt, zum Beispiel mit Solidaritätsfahrschein, hinkt wahnsinnig hinter Polen und Tschechien in der Vergabe von Schutzvisa oder Schutzstatus, temporärem Schutz, gemäß der Massenzustromrichtlinie, und hat dann eher ein Interesse, wenn die Personen tatsächlich bleiben, diese in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Es gibt vakante Stellen im Dienstleistungssektor, im medizinischen bzw. Gesundheitsbereich, wofür potenziell auch diese Geflüchtetenpopulation, die nach Ungarn geflohen ist, qualifiziert ist. Wir wissen, dass 44% der Geflüchteten nach Ungarn weiblich sind, also anders als dann zum Beispiel in Tschechien, wo ein besonderer Bedarf in Sektoren herrscht, die eher klassisch männlich besetzt werden, ist das in Ungarn nicht der Fall. Also potenziell sind diese Geflüchteten Frauen für den ungarischen Arbeitsmarkt, für die Besetzung der Stellen geeignet. Und das ist von ungarischer Seite auch eher gewünscht, als dass weitere Kapazitäten einfach für einen Schutz ausgebaut werden würden. Das ist relativ deutlich. In Bezug auf die langfristige Integration, wie gesagt, Ungarn hat da relativ wenig oder so gut wie keine staatlichen Kapazitäten und müsste diese dann tatsächlich noch ausbauen, wenn das gewünscht wäre.
Und werfen wir noch einen kurzen Blick nach Tschechien, Frau Schmeller.
Vielleicht in Reaktion auf meine ungarische Kollegin nur ein Satz zur Richtigstellung. Tatsächlich werden die meisten arbeiten, also die meisten Erwerbstätigkeiten, denen die ukrainischen Geflüchteten gegenwärtig nachgehen, von Frauen wahrgenommen. Das heißt, auch wenn es sich beispielsweise um Produktion handelt, hindert das die Frauen aus der Ukraine nicht daran, entsprechende Berufe wahrzunehmen. Und was Ihre Frage, Herr Vorländer, anbelangt, ist es so, dass es vermutlich stark darauf ankommen wird, wie viele Geflüchtete tatsächlich bleiben, beziehungsweise welche Anreize das Land auch setzen wird, dass beispielsweise auch Fachkräfte bleiben, beziehungsweise dass die Leute ihre Sprachkompetenz so entwickeln können, dass sie vielleicht auch Tätigkeiten nachgehen können, die ihrer Qualifikation entsprechen. Denn ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass Ukrainisch, auch wenn es sich um eine slawische Sprache handelt, natürlich schon auch eine eigene Sprache ist. Das heißt, die Verständigung beispielsweise im Gesundheitssektor natürlich schon zentral ist. Und solange die Personen die Landessprache nicht adäquat beherrschen, können sie natürlich auch nicht den entsprechenden Tätigkeiten nachgehen.
Gesundheitssektor ist ein gutes Stichwort. Lass mal noch einen ganz kurzen Blick darauf werfen. Und zwar, wie ist die gesundheitliche Versorgung? Ist sie überall sichergestellt? In Deutschland ist das mittlerweile eigentlich auch mit den Veränderungen, die zum 1. Juni in Kraft treten, kein Problem mehr. Am Anfang war es eins. Natürlich gibt es das Problem der Sprachmittlung. Gerade bei Arztbesuchen die Frage, wie ist es in Polen mit der Gesundheitsversorgung? Und vielleicht schließen wir auch direkt einen kurzen Blick an auf die Wohnungs- und Unterbringungssituation. Ganz kurz, Polen, klappt das mit der Gesundheitsversorgung? 3,6 Millionen, das ist eine große Zahl, die alle ärztlich auch versorgt werden müssen.
Also gesetzlich kein Problem, praktisch doch. Aber das hat einfach weniger mit der Ungleichheit des Zugangs zu tun, sondern wirklich einfach mit der Lage des Gesundheitssystems Polens. In dem Sondergesetz zur Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine wurde schon klar gesagt, dass der Zugang zu Gesundheitssystem gleich ist als den für die polnischen Bürger und Bürgerinnen. Also hier ist gesetzlich absolut gleich. Auch sprachlich natürlich, da sind Polnisch und Ukrainisch sind keine identische Sprachen, aber vor allem Wortschatz. Es ist geschätzt, dass 70% der Wortschatz identisch oder sehr nah liegt. Eigentlich mehr als zwischen Ukrainisch und Russisch. Und das hat damit zu tun, dass Ukraine und Polen sich sehr lange in ein Land geteilt haben und Polen sehr stark Ukrainisch beeinflusst hat. Allerdings einfach das Problem ist wirklich einfach in dem Gesundheitssystem selbst, der unten finanziert ist, dass die Ärzte und vor allem Ärztehelferinnen und Helfer fehlen. Und das hat teilweise mit den älteren Braindrain der Arbeitskräfte aus dem Gesundheitssystem Richtung Westen, aber auch, weil so viele Menschen einfach, das ist so ähnliche Situation wie zum Beispiel in Deutschland in Pflegenot. Das haben wir auch in Polen. Das heißt, man hat einen Zugang zu einem System, aber das System eigentlich sehr schwach ist. Und die zweite Sache, die vielleicht auch sehr wichtig ist, ist diese Sache, dass die Migration aus, also die Fluchtmigration aus der Ukraine vor allem weiblich ist. Also das ist von den gemeldeten 91% der Erwachsenen weiblich ist und die Gesundheitssystem, also vor allem wenn es um die Versorgung von Frauen auch etwas problematisch ist. Also wahrscheinlich wissen die meisten schon, dass das Thema zum Beispiel Abtreibung ein riesen Polarisierungsthema in Polen ist, dass Polen einfach die strengste Anti-Abtreibungsgesetz in ganz Europa hat und vor allem zum Beispiel für Frauen, die von einem Krieg fliehen, die zum Beispiel vergewaltigt wurden und die jetzt einfach ungewollt schwanger von einer Vergewaltigung werden, die kriegen in Polen meistens keine Abtreibung. Die müssen dann Richtung Slowakei, Richtung Deutschland, Richtung Tschechien auswandern.
Wie ist die gesundheitliche Versorgung in Tschechien? Gerade wurde es schon angesprochen.
Ähnlich. Also auch in Tschechien ist das Gesundheitssystem chronisch unterfinanziert. Das heißt, da stellen sich vermutlich tatsächlich ähnliche Probleme wie in Polen. Was ich vielleicht ergänzen würde, ist, dass wir auch die Kinder als besondere Gruppe und die Jugendlichen nicht vergessen sollten. In Tschechien hat mal jemand ausgerechnet, als es für 200.000 Geflüchtete, dass man 2.500 zusätzliche Kinderärztinnen und Kinderärzte bräuchte, um den Bedarf zu decken. Und das ist natürlich eine Zahl, der man überhaupt nicht beikommen kann in Zukunft. Das heißt, da wird sich auch noch mal die Frage stellen, wie man da damit umgeht.
Und in Ungarn?
Ja, in Ungarn ist ein ähnliches Bild. Also es gibt theoretisch einen Zugang für alle Geflüchteten zur gesundheitlichen Versorgung. Das Gesundheitssystem ist chronisch unterfinanziert. Also inwieweit sich dieser Anspruch tatsächlich für die Geflüchteten realisieren lässt, ist fraglich. Es ist auch so, dass für die Personen, die jetzt unter Kriegs- oder Fluchttraumata leiden, der Bedarf aktuell überhaupt noch erst ermittelt wird, was die zum Beispiel für psychosoziale, mentale Unterstützung, also Mental Health Unterstützung bekommen sollten. Das findet in Ungarn gerade unter einer Leitung, unter einer Taskforce unter der Leitung der WHO statt. Und ich glaube, für Polen ist es ein ähnliches Bild, also dass dort die Weltgesundheitsorganisation gerade überhaupt erst Bedarfe ermittelt. Also die Zahlen, so konkrete Zahlen gibt es dort noch nicht.
Mhm. Machen wir noch eine letzte Runde und fragen nach den Aussichten. Ein Ausblick, bleibt alles so, wie es ist? Wie können die Gesellschaften damit umgehen? Gibt es Kapazitätsgrenzen, beispielsweise auch auf dem Wohnungsmarkt? So fällt ja auf, dass in einigen Regionen, beispielsweise auch in Deutschland, mittlerweile schon Geflüchtete nicht mehr in Großstädten aufgenommen werden sollen, weil angeblich auch der Wohnungsmarkt dort schon erschöpft ist. Deshalb schickt man sie dann, obwohl die Geflüchteten das Recht der Freizügigkeit genießen, schickt man sie dann doch wo ganz anders hin, um sie dort unterzubringen und sich registrieren zu lassen. Also es gibt womöglich Kapazitätsgrenzen, aber das gilt natürlich insbesondere in solchen Ländern wie Polen, die 3,6 Millionen aufgenommen haben. Wie lange hält die Gesellschaft das aus? Wie lange sind die Regelsysteme bereit? Also Wohnung, Bildung, auch das spielt ja eine große Rolle, Arbeitsmarkt. Wie lange können die Regelsysteme mit dieser hohen Zahl an Geflüchteten umgehen? Und kippt irgendwann die Stimmung? Das wäre jetzt die Frage. Polen?
Also eine kleine Korrektur, 3,6, da sind die Grenzüberschritte, aber das sind das ist nicht die Zahl von den Menschen, die in Polen tatsächlich jetzt leben. Das ist so zwischen 1,5, vielleicht ein bisschen mehr Millionen. Ja, also die Sache mit dem Wohnungsmarkt, der war schon sehr angespannt in Polen vor dem Krieg, und jetzt haben wir ja zusätzlich mindestens 1,5 Millionen Menschen dazu. Also jetzt ist alles noch so ein bisschen improvisiert. Also wenn man irgendwas über Polen und Polinnen sagen kann, das sind einfach Improvisationskönige und Königinnen. Und jetzt läuft alles über irgendwie, irgendwann kriegt man das schon hin. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Aber also das war genau, was man in den ersten 2-3 Monaten gebraucht hat. Jetzt ist der Moment, wenn man noch man muss erst erkennen, was eigentlich jetzt gerade zu tun ist. Das ist auch die Sache, dass Polen keine Integrationspolitik hat und auch nicht wirklich eine Migrationspolitik hat. Also außer Arbeitsmigrationspolitik gab es sowas nicht. Das heißt, man ist erst jetzt einfach, um herauszufinden, was zu tun ist und wo und so weiter. Also wie man die Kinder einschult. Das ist erst alles, also entweder ganz lokal gelöst, also jeder Staat, jede Gemeinde für sich selbst. Und das läuft meistens über das Gesetz für Bildungsangebote für ethnische Minderheiten. Die ist aus dem Jahr 2006, glaube ich. Also ist es alles Improvisation bisher. Also die Sache mit den großen Städten, das ist auch natürlich das Problem, dass dort fehlt es an Wohnungen, aber das ist, wo die meisten Arbeitsstellen sind. Natürlich, die Menschen wollen dort bleiben, wo sie eine Arbeit finden wollen, können. Wie das Ganze noch ausläuft, das wissen wir noch nicht. Die Stimmung ist noch ganz hoch. Es war über 90, ich glaube 96% am Anfang des Krieges, ganz hoch. Eine Umfrage von den 20.04. sagte, dass so 2/3 der Polen sagen, dass man den Geflüchteten aus der Ukraine weiterhelfen sollte. Also ich glaube, die Formulierung, also weiterhelfen. Die Situation hat sich jetzt ein bisschen entspannt. Deshalb sind auch sehr, sehr viele Menschen zurück in die Ukraine gegangen. Und das kann auch bedeuten, dass die Menschen einfach diese Hilfbedarf ein bisschen nicht mehr erkennen. Aber trotzdem, 3/4 sagen, wir sollen dann einfach weiterhelfen. Und es gibt auch Umfragen, die Einstellung gegenüber Ukrainer und Ukrainerinnen misst. Da war schon relativ hoch, so etwa 70% im Januar, also vor dem Krieg. Und jetzt ist sie so bei 80%. Also die Polen und Polinnen finden die Ukrainer und Ukrainerinnen noch sympathischer, als es war. Also ja, also ich hoffe, ich vermute aufgrund von den Zahlen, dass die Bereitschaft ist etwas langfristiger in Polen.
Ja, ich glaube, man muss an dieser Stelle auch mal sagen, dass das, was Polen, die Polinnen und die Polen leisten, schon bewundernswert ist in dieser Situation. Das darf man vielleicht auch in diesem Podcast einmal zum Ausdruck bringen. Ungarn, vielleicht auch verbunden mit der Frage, ändert sich durch den Notstandsstatus, den sich Orbán noch einmal hat bescheinigen lassen, irgendetwas mit Blick auf die Akzeptanz der Fluchtmigrierenden oder hat das gar keinen Einfluss darauf? Und wie sieht die Stimmung und die Kapazität und ihre Grenzen in Ungarn aus?
Ja. Für die ungarische Bevölkerung lässt sich sicher sagen, dass es auch dort wie in Tschechien, Polen eine enorme Aufnahmebereitschaft gab, also auch dort ein großes Willkommen in der breiten Bevölkerung zu finden war. Auch von Regierungsseite, hatten wir ja bereits darüber gesprochen, war die Haltung der Regierung wesentlich aufnahmebereiter als in den Jahren 2014, 2015. Was sich sagen lässt, ist seit der Wiederwahl Viktor Orbáns und der Fidesz-KNDP-Koalition doch deutlicher Position bezogen wurde bezüglich der Neutralität Ungarns, der Nicht-Einmischung, der Nicht-Positionierung gegen Russland. Und dass sich das mittlerweile insofern auch in der Bevölkerung widerschlägt, als dass Sympathien gegenüber Ukrainer und Ukrainerinnen und Ukrainern nicht mehr so deutlich geäußert werden. Also dieser ursprüngliche Überschwang oder das ursprüngliche positive Begegnen geht jetzt langsam über in eine eher schweigende Haltung. Also noch nicht in eine ablehnende Haltung gegenüber Ukrainern und Ukrainern, aber doch in ein Zurückziehen dieser positiven Stimmung.
Und Orbáns Notstandsregime, hat das irgendeinen Ausfluss oder kann er irgendwann sagen, genug ist genug, wir machen die Grenzen zu, egal was Europa sagt?
Ja, also bei diesen gerade genannten Parlamentswahlen hatte die Fidesz-Regierung die absolute Mehrheit errungen. Also es ist so, dass Fidesz und Orbán seitdem sozusagen durchregieren können. Und ich denke, es handelt sich dabei jetzt eher um eine, also es stellt sich jetzt eher die Frage nach der Positionierung Ungarns gegenüber Europa, gegenüber der Europäischen Union, der Positionierung Ungarns auch in den Visegrad-Staaten, wo ja auch der ungarische Sonderweg zu deutlichen Verstimmungen in der sonst doch sehr einigen, in dem doch sonst sehr einigen Zusammenhalt der Visegrad-Staaten geführt hatte. Und sicher handelt es sich dabei auch um eine Positionierung gegenüber Russland. Die Freundschaft zwischen Orbán und Putin ist ja zu Genüge dokumentiert. Orbán war selber noch im Februar diesen Jahres tatsächlich nach Russland gereist, um mit Putin zu sprechen und nicht in die Ukraine, wie vorhin auch gesagt. Und was das für eine Grenzpolitik Ungarns bedeutet, das lässt sich jetzt gerade noch nicht, also da lässt sich jetzt nur spekulieren.
Gut, also ist noch nicht absehbar, aber wenn Orbán vielleicht zu einem Ergebnis kommt, jetzt sind genug Geflüchtete in Ungarn, dann machen wir die Grenzen zu und lassen keine mehr rein, ist zumindest ja im Bereich des Denkbaren. Und seine Opposition gegen Brüssel und das EU-Europa ist ja auch bekannt, sodass man auch hier vielleicht wenn er von seinen Notstandsrechten Gebrauch macht, einmal mehr vielleicht die Massenzustromrichtlinie schlicht und einfach außer Kraft setzt. Aber das bleibt abzuwarten. In Tschechien vielleicht ein letzter Blick. Aufnahmegrenzen, Kapazitätsgrenzen, Stimmungsumschwung. Gibt es einen Kipppunkt?
Gute Frage. Also was die Kapazitätsgrenzen anbelangt, hat das Innenministerium 3 Szenarien entwickelt und das, sogenannte extreme Eskalationsszenario rechnet mit Geflüchteten in einem Umfang von 1 Million Personen. Tatsächlich hieß es aber auch von Anfang an aus den Reihen des Innenministeriums, dass die Republik einen gewissen Komfort einer Personenanzahl von in etwa 250.000 Personen garantieren kann. Aktuell sind wir ja drunter mit 210.000 Personen. Das heißt, im Moment wird das alles irgendwie machbar sein, beziehungsweise ist machbar. Die ersten 100.000, die gekommen sind, sind tatsächlich auch privat untergekommen. Das heißt, der Staat muss eh nicht die komplette Unterbringung der gesamten Geflüchteten regeln, sondern sich nur um einen gewissen Teil kümmern. Zugleich muss man natürlich aber schon sagen, dass es ja Konkurrenzsituationen gibt zwischen den ukrainischen Geflüchteten einerseits und der einheimischen Bevölkerung auf der anderen Seite, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, im Gesundheitssektor natürlich auch. Und das kann mit der Zeit natürlich schon zu einem gesellschaftlichen Einstellungswandel führen. Was in der letzten Zeit aber, und das ist vielleicht eine Anekdote, aber zeigt auch ganz schön, illustriert ganz schön die Verstimmungen in der Visegrad-Gruppe, für großes Aufsehen gesorgt hat, war Folgendes. Es kommen seit etwa 4-5 Wochen immer mehr Roma und Sinti in Tschechien an, die natürlich auch ukrainische Staatsangehörige sind, aber nicht nur, sondern viele von ihnen haben auch einen ungarischen Pass und deshalb natürlich auch keinen Anspruch auf einen Schutzstatus im Sinne der EU-Massenzustromrichtlinie. Und nun versuchen, weil in Tschechien Roma und Sinti unter der Bevölkerung nicht besonders gern gesehen sind, versuchen die tschechischen Behörden mit den ungarischen Behörden auszuhandeln, dass sie doch ihre ungarischen Staatsangehörigen mindestens zurücknimmt, sodass sich die Tschechische Republik nur um jene Ukrainerinnen und Ukrainer kümmert, die ausschließlich eine ukrainische Staatsbürgerschaft haben. Und das geht jetzt schon seit ein paar Wochen hin und her. Und warum ich das erzähle, ist der Umstand, dass der Innenminister auch selber schon erkannt hat, dass das tatsächlich ein Kipppunkt werden kann für die tschechische Gesellschaft. Das heißt, wenn man dieses sogenannte Roma-Problem nicht irgendwie in den Griff bekommt, weil der Hauptbahnhof ist nun mal ein sehr frequentierter Ort in Prag und tatsächlich auch sehr viel in den Medien in letzter Zeit, dann kann das dazu führen, dass sich diese hohen Zustimmungswerte, die wir jetzt über Monate gesehen haben, dann doch nach unten korrigieren. Und das wäre sehr schade.
Dann kann man auch wieder das sehen, was wir in anderen Zusammenhängen bei MIDEM auch in der Frage der Migration seit einigen Jahren schon analysiert haben. Je öfter man öffentlich ein solches Thema aufruft, nämlich der vermeintlichen irregulären Roma-Zuwanderung, desto eher wird das politisiert und desto schneller wird ein Kipppunkt herbeigeführt, jenseits dessen dann tatsächlich auch Migration zur Ablehnung in der Bevölkerung oder in größeren Teilen der Bevölkerung führen kann. Das war Talking Democracy, der MIDEM-Podcast. Das Thema war Fluchtmigration aus der Ukraine und wir haben gefragt, wie Polen, wie Ungarn und wie Tschechien mit dieser Fluchtmigration umgeht. Diesmal dabei waren die Expertinnen Jana Althoff, Expertin für Ungarn, Marta Kosnowska, die Expertin für Polen und Christina Schmeller, die Expertin für Tschechien. Sie können auch unsere Beiträge auf der Webseite von MIDEM nachlesen, auch herunterladen. Alle drei Expertinnen haben dort Policy Briefs veröffentlicht. Der Podcast lässt sich hören überall dort, wo Podcasts zu hören sind. Ich danke für das Interesse. Bis zum nächsten MIDEM Podcast Talking Democracy.